Hare Krishna, he repeated that there are two types of sounds. One is a sound just like Jayadev produced it right now. It's a mechanical sound of two objects clinging against each other. You hear it? It made a click. That was produced by a non-living thing. Then there are sounds produced by the voice, and of the sounds produced by the voice, there are also two types of sounds: meaningful sounds and meaningless sounds. Isn't it? For instance, when someone snores, that sound is also produced with a human voice, but it is meaningless. Does not carry a meaning in itself. But then there are meaningful sounds which carry a certain picture. For instance, let us use the word tree. Immediately you will see that a picture of a tree appears in the mind, if the mind is concentrated, or angry policemen. Immediately we see someone who is a policeman and who is angry. Now, in order that this effect takes place, our mind needs to be able to absorb the sound and then make the appropriate picture. And this brings me to my... I will start the Bhagavatam lecture in a moment. This brings me to my point this morning. Those who are accustomed to a certain language, let us say German, or Serbian or Croatian, will have it much more easy to have this meaning appearing in their mind when they hear it in their in their language. For instance, if I say tree, and if I say Baum, ich werde gleich in Deutsch die Vorlesung weitergeben, deswegen mache ich einen riesen Anlauf hier für dieses Thema. If I say tree, those who speak German will have that picture arising in their mind much earlier if I say Baum. Isn't it? Or let us use a little bit difficult thing. If I say angry policeman, aber wenn ich sage zorniger Polizist, das ist was ganz, that is something, the picture comes much earlier by the mind. So therefore I have decided to give this lecture in German. Why? Because many devotees have German, let us say, those devotees who do not speak German have Serbian or Croatian as their mother tongue. And therefore, when they hear an English lecture, although they can understand maybe 70% or 80% of what I'm saying, it still will remain very difficult for them to have this pictures appearing in the mind. Do you understand me, Olya?
50%.
Yes. Yeah. That is even a... So therefore I want to request our Ishwari, who is an intuitive language genius, to translate from Deutsch zu kannst du eine Mischung Serbisch-Kroatisch, kann man ja noch sprechen. Sehr interessant in dem Land, da formieren sich verstehen die sich total, das versteht, hat man ja immer gesprochen seit Generationen, aber jetzt versuchen sie das ordentlich auseinanderzubringen. Das ist so. Ja, sehr, naja, balkanmäßig. So, gut. Dann, wenn you have to bring a ich werde heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Ich hoffe, dass es euch alle inspirieren kann. Wollt ihr das in dem Übersetzungszimmer machen?
Ja.
Sehr gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate.
Versuche zu verstehen.
Sasmi.
Ich bin dieses. Übersetzung.
Sanat
Kumar riet dem König. Mein lieber Kralch Prito, versuche deshalb die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen, die zusammen mit der individuellen Seele in jedem einzelnen Körper, in sich bewegenden und in sich nicht bewegenden, im Herzen weilt. Die individuellen Seelen sind vom groben materiellen Körper und vom feinstofflichen Körper, der aus Lebensluft und Intelligenz besteht, völlig bedeckt. Erläuterung. In diesem Vers wird darauf hingewiesen, dass man versuchen sollte, spirituelle Werte zu kultivieren, indem man die höchste Persönlichkeit Gottes versteht, die mit der individuellen Seele im Herzen eines jeden weilt, statt seine Zeit in der menschlichen Form des Lebens mit der Bemühung um wirtschaftliche Entwicklung und Sinnbefriedigung zu verschwenden. Die individuelle Seele und die höchste Persönlichkeit Gottes in ihrem Paramatma-Aspekt sitzen beide in diesem Körper, der von groben und feinstofflichen Elementen bedeckt ist. Dies zu verstehen bedeutet, wirkliche spirituelle Kultur zu entwickeln, damit die Seele und die Überseele im Herzen gegenwärtig sind. Es gibt zwei Arten des Fortschritts in der spirituellen Kultur. Durch die Methode der Unpersönlichkeitsphilosophen und durch hingebungsvollen Dienst. Der Unpersönlichkeitsanhänger kommt zu der Schlussfolgerung, er und die höchste spirituelle Seele seien eins. Wohingegen die Gottgeweihten oder Persönlichkeitsphilosophen die absolute Wahrheit erkennen, indem sie verstehen, dass es unsere Pflicht ist, dem Herrn zu dienen, weil er der höchste Herrscher und wir Lebewesen, die Beherrschten sind. In den Veden heißt es Tat Tvam Asi. Du bist dasselbe und Soham, ich bin dasselbe. Die Unpersönlichkeitsanhänger verstehen diese Mantras nun in dem Sinne, dass der höchste Herr oder die absolute Wahrheit und das Lebewesen eins seien. Doch vom Standpunkt des Gottgeweihten aus bestätigen diese Mantras, dass sowohl der höchste Herr als auch wir selbst von gleicher Eigenschaft sind, Tatvam Asi, Ayam Atma Brahman. Sowohl der höchste Herr als auch das Lebewesen sind spirituelle Seelen. Dies zu verstehen, ist Selbsterkenntnis. Das menschliche Leben ist dafür bestimmt, den höchsten Herrn und sich selbst durch die spirituelle Kultivierung von Wissen zu verstehen. Man sollte sein kostbares Leben nicht verschwenden, indem man sich nur um wirtschaftliche Entwicklung und Sinnbefriedigung bemüht. In diesem Vers ist das Wort Chetravit ebenfalls bedeutsam. Dieses Wort wird in der Bhagavad Gita 13.2 erklärt. Idam Shariram Kuntiya Chetram Itya Vidyate. Der Körper wird Chetra, das Tätigkeitsfeld, genannt und die Besitzer des Körpers, die individuelle Seele und die Überseele, die im Körper sitzen, werden beide Chetravit genannt. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Chetravit. Der eine Chetravit oder Kenner des Körpers, nämlich der Paramatma oder die Überseele, lenkt die individuelle Seele. Wenn wir uns von der Überseele in rechter Weise lenken lassen, wird unser Leben erfolgreich. Schöner Satz zum Merken, vielleicht auf einen Kalender abzudrucken oder so. Wenn wir uns von der Überseele leiten lassen, wird unser Leben erfolgreich. Der Herr lenkt uns von innen und von außen. Von innen lenkt er uns als Chaitya Guru oder der spirituelle Meister, der im Herzen sitzt. Indirekt hilft er auch dem Lebewesen, indem er sich von außen als der spirituelle Meister entwickelt. Auf beiden Wegen gibt der Herr dem Lebewesen Unterweisung, sodass es seine materiellen Tätigkeiten beenden und nach Hause zu Gott zurückkehren kann. Die Gegenwart der höchsten Seele und der individuellen Seele im Körper kann von jedem dadurch wahrgenommen werden, dass der Körper immer leuchtend und frisch bleibt, solange die individuelle Seele und die Überseele beide im Körper leben. Sobald aber die Überseele und die individuelle Seele den Besitz des groben Körpers aufgeben, zerfällt dieser sogleich. Jemand, der spirituell fortgeschritten ist, kann somit den Unterschied zwischen dem toten Körper und einem lebendigen Körper verstehen. Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass man seine Zeit nicht mit sogenannter wirtschaftlicher Entwicklung und Sinnbefriedigung verschwenden soll, sondern dass man spirituelles Wissen kultivieren soll, um die Überseele und die individuelle Seele und ihre Beziehung zueinander zu verstehen. Auf diese Weise kann man durch fortschreitendes Wissen Befreiung und das letztendliche Ziel des Lebens erreichen. Es heißt, dass jemand keineswegs der Verlierer ist, wenn er sich dem Pfad der Befreiung zuwendet und sogar seine sogenannten Pflichten der materiellen Welt aufgibt. Kein Verlierer. Ein Mensch aber, der sich nicht dem Pfad der Befreiung zuwendet, sondern sich nur sorgfältig um wirtschaftliche Entwicklung und Sinnbefriedigung kümmert, verliert alles. Narada Muni sagt in diesem Zusammenhang zu Vyasadeva: Tyaktva svadharmam charanam bhujam hareya bhajan abhakt bhotapatet tato yadi yatra kvava patlam aputamushyakim kuvata apto bhajatam svadharmata. Das ist am 5. Kapitel, Text 17 vom 1. Kapitel. Wenn jemand rein gefühlsmäßig oder aus einem anderen Grund bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht sucht und im Laufe der Zeit nicht den Erfolg hat, das letztendliche Ziel des Lebens zu erreichen, oder aus mangelnder Erfahrung einfach zu Fall kommt, gibt es doch für ihn keinen Verlust. Ein Mensch aber, der sich nicht im hingebungsvollen Dienst zuwendet, jedoch seine materiellen Pflichten sehr gut erfüllt, gewinnt nichts. Auf der ganzen Linie ein Verlierer. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Tarinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hier oben auch sein, Dominik. Nein? 8. Kanto. So aus. In diesem Text wird einmal mehr, das Bhagavatam ist voll mit diesen Stellen, eine sehr wichtige Dreierteilung vorgenommen. Wissen bedeutet diese Dreierteilung der Wirklichkeit zu verstehen und diese Dreierteilung der Wirklichkeit nicht zu verstehen, das wird als Unwissenheit definiert. Es gibt drei Kategorien. Den materiellen Körper, der zur materiellen Natur gehört. Die spirituelle Seele, die ein Bewohner des ewigen Königreiches Gottes ist. Das sind wir selber. Und schließlich noch die Überseele. Das ist Krishna, der in jedes Atom in dieser Welt eingeht. Nun, viele Philosophien haben mit dieser Dreieraufteilung eine große Schwierigkeit. Zum Beispiel der Materialismus bekundet, dass es außer Materie nichts gibt. Sowohl das Individuum, wie auch der Körper, die materielle Natur und auch ja, Gott wird meistens aus diesem Weltbild verbannt. Es gibt nur Materie nach dem. Die unpersönliche Philosophie besagt mehr oder weniger, dass es nur das Brahman gibt in seinen unterschiedlichen zeitweiligen Umwandlungen. Insofern wären wir nach der Unpersönlichkeitsphilosophie nicht in der Essenz Gott. Sind jetzt halt gerade so einer komischen Vikara-Umwandlung, wo wir als ein Lebewesen auftreten. Das Beispiel, was sie geben, ist ein Tonkuchen, in dem Wasser drin, nicht Wasser, Luft ist, aber nur für kurze Zeit. Da ist die Luft in diesem Tonkuchen. So, nach einer gewissen Zeit wird der Tonkuchen verfallen, entweder durch grobe Einwirkung auf seine Form, dass er zerschlagen wird oder herunterfällt, oder einfach durch die natürliche Einwirkung auf die Form, dass die Zeit den Ton wieder desintegriert und dann gibt es eben nur, dass die Luft frei und eins mit der gesamten Luft. Hamdramasi oder Tatvamasi, das bist du. Du bist jetzt nur vorübergehend und wirklich illusionär in einer Persönlichkeit, in einer begrenzten Form, eine begrenzte Osoba. Und nach der Befreiung wirst du eins werden oder gibst nur Gott. Ja, aber die Vaishnava-Philosophie ist hier doch sehr differenziert. Sie sagt, es gibt die materielle Energie, darüber stehend die ewigen Lebewesen, die ein ewiges Teil Gottes ist, der auch von ewiger Natur ist. Die Lebewesen sind schon eins mit Gott, das ist völlig richtig, auch die Materie ist eins mit Gott, aber doch gleichzeitig auch verschieden. Sind ja weder in dieser Philosophie, ich weiß nicht, ob ich das gut vermitteln konnte, werden also sehr klar gemacht, was die anderen Philosophien einfach nicht mit sich bringen. Die Mayavadis sagen, es gibt nur Materie und nichts Spirituelles und die Unpersönlichkeit. Das heißt, die Materialisten sagen, es gibt nur Materie und nichts Spirituelles und die, die Spiritualisten, die Unpersönlichkeitsanhänger gibt, die sagen, es gibt nur Spirituelles und nichts Materielles. Das ist nur eine zeitweilige Vikara, eine zeitweilige Erscheinung im Raum und Zeit. Und die Mayavadi, die Vaishnavas sagen, es gibt beides, Materie und auch die spirituelle Natur, die gleichzeitig eins mit der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, doch So gut, dieser Punkt bringt uns in eine sehr wichtige Sache, die, sagen wir, ich möchte jetzt für die Devotees, die in der Küche stehen, die am Computer sitzen, die den Telefonapparat bedienen, die Service machen, die haben nicht mehr, die denken nicht mehr so intensiv über diese philosophischen Begriffe nach. Sie haben das einmal in ihrem Leben verstanden und akzeptiert und jetzt versuchen sie ein möglichst erfolgreiches spirituelles Leben zu führen. Und ich möchte jetzt gerne das, was ich eben gesagt habe, in die Implikation in die Devotee-Welt übersetzen von heute. Ein Devotee hat zwei Seiten. Wir sind eine ewige spirituelle Seele und wir haben einen physischen Körper. Und diese beiden Seiten, die in unserem Dasein auftreten, bringen zwei Arten von Aktivitäten mit sich. Einmal Aktivitäten, die sich auf den physischen Körper beziehen. Der ein Teil, das nennt man die bedingten Tätigkeiten. Und dann Tätigkeiten, die sich darauf beziehen, dass wir ja eigentlich ewig sind und ewige Teile Krishnas sind. Das nennt man die wesensgemäßen Tätigkeiten. Das ist ein deutlicher Unterschied. Für ein bedingtes Lebewesen, schreibt Srila Prabhupada im 9. Kapitel der Gita, Text 30, gibt es zwei Arten von Handlungen, bedingte und wesensgemäße. Was den Schutz des Körpers betrifft, so muss sicherlich jeder, selbst ein Gottgeweihter, verschiedene Tätigkeiten in Verbindung mit seinem bedingten Leben ausführen. Und diese werden bedingte Tätigkeiten genannt. Zum Beispiel haben wir heute Nacht geschlafen. Das ist eine bedingte Tätigkeit. Die Seele braucht nicht zu schlafen. Wir werden jetzt vielleicht schon ein gewisses Bedürfnis nach Nahrung verspüren in uns. Das ist auch etwas, was vom Körper erfahren wird, dieser Hunger. Lasst uns jetzt noch ein bisschen mehr über bedingte Tätigkeiten. Der Körper befindet sich auch in der modernen, in einer Gesellschaft und muss deswegen staatliche Gesetze befolgen. Gestern hatten wir leider, das nennt man auch eine bedingte Tätigkeit, gestern hatten wir den Dominik-Faktor erlebt, den rasenden Dominik in Belgien, das kostet 200 Mark nach den staatlichen Gesetzen. Gefangen worden, die Kriminelle, und mussten bezahlen. Ja, das war eine bedingte Tätigkeit. Wir haben einen physischen Körper, wir müssen uns nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten handeln. Die haben Gründe, warum so zu schnell. Ich glaube, der Grund ist nur Geld verdienen, aber auch das ist ein Grund, nicht, weswegen diese Limitation sind. Unfälle werden nicht häufiger. Da gibt es Statistiken, was der Dominik mir gesagt hat, auf der Autobahn sterben weniger als auf den Landstraßen. Und die sterben nicht unbedingt, weil sie 220 rasen wie wir. Trunkenheit am Steuer und Auffahrung. Aber das ist nicht der Punkt. Wir leben zum Beispiel im deutschen Staat. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die wir befolgen müssen, auch sinnvolle Gesetzmäßigkeiten. Da könnte ich sagen, ich bin spirituelle Seele, ich bin ein Bürger der transzentalen Welt. Diese Gesetzmäßigkeiten gelten nicht für mich. Die gelten auch für uns, weil wir einen physischen Körper haben. Also, das sind also, was den Schutz des Körpers oder das Befolgen der gesellschaftlichen und staatlichen Gesetze betrifft, so muss sicherlich jeder, selbst ein Gottgeweihter, verschiedene Tätigkeiten in Verbindung mit dem bedingten Leben ausführen. Und diese werden bedingte Tätigkeiten genannt. Kann ich dir helfen? Ach, die Küche hört nichts. Ja. Schön, dass Sie interessiert waren. Es ist ein total interessantes Thema. Ich will das jetzt erstmal einleiten und dann darüber sprechen. Haribo, ihr lieben Küchendevotees, hört ihr uns jetzt? Wenn ihr uns hört, dann kommt bitte hoch und sagt, dass ihr uns hört. Hare Krishna. Vielleicht muss einfach mal einer von euch runtergehen.
Ist
die gleiche Box?
Wie man? In der Küche raus, wo wir
aus. Ja. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Ja. Bedingte Tätigkeit, nicht? Wir haben einen physischen Körper und die Bodies, die können das jetzt nur so wahrnehmen mit Hilfe der Elektronik. Bedingte Tätigkeit. Wir sind abhängig davon, um zu hören. Nun, die Sache ist, ich habe nur so ein inhärentes Gefühl, dass die das hören und nicht hochkommen, weil sie es ja hören. Hare Krishna. Gopal, ich kenne deinen großen Wunsch zu helfen, der beachtlich ist, aber ist der geparkt mit Kapazität? Ja. Hört man uns dann? Nicht. Dann schlage ich Folgendes vor. Dann passt einer von euch so gut auf und macht sich Notizen und tut dann die Essenz der Vorlesung den Devotees in der Küche geben. Ja, Sangha ist aber eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ne? Kann ja einer Sie erzählen, wenn sie wenn sie Zeit hat. Du machst es jetzt. Du schreibst so und so auf. Vielleicht dann du, mit Notizen geht es besser. Es ist übrigens ein sehr, sehr gutes Mittel, selber zu lernen, wenn man das, was man gehört hat, gleich weitergibt. Auf diese Weise kommt das Gelernte aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Wir nehmen so viele Informationen auf, die füllen dann unser Kurzzeitgedächtnis, die können wir uns merken, wie vielleicht, manche können sich Telefonnummern merken für 3 Tage oder so, aber dann muss das Kurzzeitgedächtnis die loswerden, das muss frei sein, die Speicherkapazität für die nächsten Informationen. Deswegen, wenn man lernen will, muss man schaffen, das von den Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu transferieren. Bei Vorlesungen ist es auch, man hat es vielleicht noch ein paar Minuten nach der Vorlesung, wenn es eine Vorlesung war, die einen angesprochen hat und nicht zu Tode gelangweilt hat. Dann hat man es noch für kurze Zeit, aber dann verliert man es. So, wenn man zum Beispiel Themen dann einfach weitergibt und darüber spricht, dann kriegt man es ins Langzeitgedächtnis. Ein interessanter Punkt. Wenn man es einmal nur wiederholt, ist es schon mehr da drin. Deswegen sind diejenigen von uns, die predigen, oft einfach deswegen, weil sie etwas tun, was sie sprechen, in der Lage, sich besser zu erinnern an spirituelle Themen, als diejenigen, die es für sich behalten. Ja. So, nun gibt es darüber hinaus jedoch Tätigkeiten, die in der wesensgemäßen wesensgemäßen Stellung verrichtet werden und sie werden hingebungsvoller Dienst genannt. Im bedingten Zustand nun kommt es manchmal vor, dass der hingebungsvolle Dienst und der bedingte Dienst in Beziehung zum Körper parallel verlaufen. Nicht? Zum Beispiel, wenn ein Devotee ein ungestörtes Leben führt, wo er sein Essen und sein Schlafen geregelt ausübt und parallel dazu spirituelles Leben ausführt. dann ist es, lässt es sich gut leben in dieser Welt. Manchmal jedoch sind diese Tätigkeiten auch einander entgegengesetzt. Zum Beispiel, wenn ein Devotee Service ausübt und sein Essen und sein Schlafen kommen dabei zu kurz, dann gibt es einen Konflikt. Er wird nach einer gewissen Zeit hungrig oder vielleicht wird er zu er wird hungrig und kann seinen Service nicht mehr ausüben und muss dann sich oder er schläft nicht und dann wird er so übermüdet, dass er nicht die Vorlesungen aufnehmen kann, dass er leicht gereizt ist, ein bisschen depressiv vielleicht ist, ist Möglichkeit. Oder ein Devotee isst zu viel, das kommt auch manchmal vor. Und dann kann er seinen Service nicht mehr richtig ausüben. Entweder, weil er zu müde ist, nicht? Das kommt manchmal, wenn man zu viel zu sich nimmt, dann ist man einfach zu müde. Oder man wird unter Umständen krank auch. Wird anfällig für Fiebererkrankungen und so weiter. Das Immunsystem ist durcheinander. Es gibt da viele Beispiele, wo die bedingten Tätigkeiten oder das bedingte Leben dem spirituellen Leben ganz schön in die Quere kommt. Oder sagen wir, ein Devotee muss sich irgendwie situieren und heiratet beispielsweise. Und dann nimmt aber doch das aneinander gewöhnen so viel Zeit weg von den wesensgemäßen Tätigkeiten. Vielleicht kommt es sogar vor, dass man sich unter Umständen zankt. Nicht? Oder dass man völlig uneinverstanden ist. Oder dass die Beziehung eben so unerfüllend ist und einem so wenig hilft im spirituellen Leben, dass man einfach auf eine materielle Ebene gerät und nicht mehr in der Lage ist, seine wesensgemäßen Tätigkeiten richtig auszuüben. Das kann vorkommen. Oder noch anders, ein Devotee müsste eigentlich heiraten, weil es seiner Natur, dieser bedingten Natur entspricht. Er fühlt sich viel, viel wohler in dem Grihastha Ashram. Aber diese Situation tritt nicht ein und der Devotee bleibt dann einfach gestört, weil er nicht richtig situiert ist. Das ist auch ein Beispiel dafür, wie die bedingte Seite nicht parallel verläuft mit der wesensgemäßen Seite, sondern eher in die Quere kommt. Sieht man oft im spirituellen Leben, dass das in irgendeiner Form auftritt. Nicht? Ob nun Ashram-bedingt oder nahrungsbedingt oder beziehungsbedingt oder ja, man fühlt sich dann einfach nicht so wohl, wenn die nicht parallel zueinander verlaufen. Vielleicht habt ihr selber Beispiele aus eurem eigenen Leben, wo ihr gemerkt habt, dass sich die wesensmäßen Seite und die bedingte Seite einfach nicht parallel zueinander verhielten, sondern unter Umständen in zu leichten oder schweren Karambolagen geführt hat. Karambolage ist natürlich ein ungewohntes Wort, also dass es dann zusammenstößen oder sogar Unfällen kam. Nun, das Interessante ist, dass es sehr schwierig ist, dass es sehr schwierig ist, diese beiden Bereiche in dieser Welt in einer parallelen Form zu halten. Ein Gottgeweihter ist möglichst darauf bedacht, möglichst nichts zu tun, was seinen gesunden Zustand gefährden könnte, also dass das in Balance ist. Aber doch kommt es dazu, dass bei einem Devotee, dass es auf der bedingten Ebene Schwierigkeiten gibt. Entweder er wird krank oder sein Geist, der noch nicht ganz gereinigt wird, macht Vergehen gegen andere Devotees und es läuft einfach nicht so. Nicht? Kennt ihr das, dass ihr so diese zwei Seiten in eurer Persönlichkeit habt? Und manchmal schaut man so auf diese Persönlichkeit. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem sehr nice Devotee, wo wir auch unter Umständen darüber sprachen. Der Devotee sagte mir, dass sie in ihrem Leben manchmal so eine Einstellung zum Körper hat, wo man den Körper mit einer gewissen Distanz betrachtet und gar nicht glücklich damit ist, sondern eher sogar ein bisschen abgestoßen ist. Ich habe dem Devotee gesagt, das kenne ich nicht auf den Körper bezogen so sehr, aber ich kenne es bei mir persönlich mehr auf die Gedanken bezogen. Manchmal merkt man, dass im Geist, im bedingten Geist, Gedanken auftreten, die man eigentlich nicht als förderlich empfindet für seinen spirituellen Fortschritt. Kennt ihr das, dass plötzlich Gedanken auftreten, vielleicht Missstimmungen oder Missbildungen im Geist, wenn man das jetzt mal so vornehm ausdrücken darf, nicht? Oder einfach in der sagen wir mal, einfachen Devoti aus Sprache auszudrücken, Schrott, nicht? Gedankenschrott oder Gedankenmüll, sollten wir vielleicht ein bisschen dezenter sagen. Nicht, dass plötzlich so ein Gedankenmüll da ist, dass man unter Umständen einem Devoti sogar Schlechtes wünscht. Oder dass man, ach, ich glaube, jeder, habt ihr da Beispiele in eurem Leben? Nicht? Hin und wieder. So dann kann das vorkommen, dass das einfach entgegengesetzt verläuft. Und deswegen sagt Srila Prabhupada, ein Devoti ist möglichst darauf bedacht, nichts zu tun, was zu diesen Unglückseligen in den Quere kommen, also Querverbindungen führen kann. So kennt man das manchmal. Ich glaube, jeder Devotee, dass er einfach sieht aus einer bestimmten Sicht, oh, diese bedingte Seite ist sehr, sehr schwierig bei mir. Man schaut sich im Spiegel an und merkt, wieder 50 Kilogramm zugenommen in einer Woche. Das ist vielleicht ein bisschen, das geht nicht mal im Film. Es gab mal diesen Film, The Raging Bull, glaube ich. Davon hörte ich. Es war, hat ein Boxer, ein Leichtgewichtboxer geschildert, der in die Schwergewichtskategorie avancieren wollte. Nicht? Und der deswegen gegessen hat wie ein. Er wollte Weltmeister werden in Schwergewichtskategorie und hat dann so viel gegessen, damit er schwerer wurde. Und es wird beschrieben, dass der Schauspieler das auch gemacht hatte. Der musste innerhalb kürzester Zeit, damit die Drehaufnahmen weitergehen können, ich weiß nicht, wie viel Gewicht man zunehmen kann, ich bin da nicht so, ich weiß auch nicht, wie viel ich wiege, also ich finde, das ist überflüssig, diese Information für jemanden, der nicht der Körper ist, und das trifft auf die meisten, also er war eigentlich auf alle zu, nicht, aber der musste in kürzester Zeit, also wirklich sehr, sehr viel Gewicht zunehmen, ich kann nicht sagen, wie viel Kilos, also nicht, oder? Und ja, nicht, so merkt man, oh mein Körper ist wieder so, ich kann mir das vorstellen, dass manchmal manche Devotees das so merken, nicht, oder noch schlimmer, man macht so nach so 5 Jahren mal eine Mind-Inventur und merkt, was doch immer im Geiste ist, und ist manchmal überhaupt nicht ermutigt über das, was man sieht. Ich kenne dir das manchmal. Das ist einfach manchmal nicht ermutigt. Und man entwickelt dann so eine Art Distanz und eine Art, ja, Schizophrenie, wie sie die spirituellen Menschen oft erfahren, dass sie einfach, auf der einen Seite haben sie das Vollkommenste und wissen das auch, Krishna-Bewusstsein, auf der anderen Seite sehen sie aber die bedingte Natur, die da nicht mitkommt und nicht auf dieser Ebene ist. Nicht mehr. Ein Devotee hat es einmal so ausgedrückt, manchmal scheint es so, als wenn wir an einem Cliff hängen, an einem hohen Cliff. Es ist die hohe Vollkommenheit, an der wir noch so gerade so mit einem Finger hängen, so gerade so mühsam, aber im Grunde genommen sind wir nicht richtig situiert. Könnt ihr mit dem Beispiel was anfangen? Nicht, der hängt hoch, zweifellos, aber sehr unsicher. Das ist, was das Beispiel ausdrückt. Nicht so, es ist mit Devotees, die ein sehr hohe Philosophie, wir haben ja eine sehr hohe Philosophie, aber weil unsere bedingte Seite noch so wenig geläutert ist und so sagen wir mal, so schwergewichtig an uns hängt, ne? Also der Mind, das ist das allergrößte Schwergewicht, was uns so runterziehen kann, nicht? Deswegen hängt man auf der hohen Cliff, es ist mal ein Cliffhanger. Gibt es, glaube ich, heutzutage schon in der. Ist das in der deutschen Sprache? Cliffhanger, habe ich gestern gehört, diesen Ausdruck. Das ist mal ein Cliffhanger. Eine sehr schwierige Situation ist das. Eine Situation, die auch eine unglaubliche menschliche Anspannung erfordert. Weil man muss klarkommen mit der wesensgemäßen Natur von diesen spirituellen Themen, unserer ewigen Beziehung zu Krishna. Aber wir müssen uns der Sache stellen, dass unser Geist und unser gesellschaftliches Leben, sagen wir mal dazu, auch spiritualisiert sein muss. Denn sonst können die allergrößten Schwierigkeiten entstehen für einen Menschen, der noch nicht ganz und gar auf der Stufe der spirituellen Vollkommenheit steht. Ist es soweit klar? Ja, Babisha? Jayadev, ist das Thema klar? Ich möchte sehr, habt ihr hierzu vielleicht Fragen? Ist mir wichtig, denn ich werde gleich sehr erstaunlich weitergehen. Jetzt sind wir alle, glaube ich, so ein bisschen seriös eingestellt. Oh, ja, heute Morgen wird von mir gesprochen. Aber ich möchte jetzt schon sagen, die Vorlesung hat einen unerwarteten Ausgang. Einen total ermutigenden Ausgang. Es ist jetzt erst nur Bestandsaufnahme einer Situation. Wir sprechen von der bedingten und der wesensgemäßen Natur und dass es gut ist, wenn die parallel und zueinander verlaufen, dass sie sich nicht in die Quere kommen, aber von der Schwierigkeit, die da ist, weil wir ja bedingte Seelen sind. Das müssen wir, glaube ich, ehrlich zu uns eingestehen. So, ist hierzu eine Frage, ich sehe Jayadev, ja.
Der bedingte Teil, sagst du es jetzt zum Schluss, dass der spiritualisiert wird, aber in der Erläuterung hat es sich so an, als würde der nicht spiritualisiert werden können. Ist es mir noch nicht jetzt so klar.
Da wird gesagt, ein Gottgeweihter ist sehr darauf bedacht, möglichst nichts zu tun, was seinen gesunden Zustand gefährden könnte. Ja, ich möchte auf dieses Thema dann eingehen. Das braucht ein bisschen mehr Zeit als nur eine kurze Antwort dazu. Das kommt dann im zweiten Teil. Wie geht man damit um, nämlich mit dieser Situation? Ja. Das ist die Interesse, ja klar, das ist die notwendige, gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Die Bestandsaufnahme ist also jetzt da im Raum. Und ja. Geist kommt meistens in so einer Verkleidung auf uns zu. Der Geist wird manchmal mit Putana verglichen. Putana war eine Dämonin, die 16 Meilen groß war. Aber sie hatte eine Sichtung, dass sie sich als die wunderschönste Frau verkleiden konnte. Sie aussah wie Lakshmi eigentlich. Sie hatte einen Lotus in der Hand, mit dem sie spielte und ging durch Vrindavan, um Krishna zu töten. Sie ging gerade in das Schlafgemach von Krishna rein, weil sie so schön aussah. aber geht, um unser Krishna-Bewusstsein zu töten in uns rein. Nicht? So logisch und argumentativ einwandfrei kommt er dann an. Ja. Ja. Du hast das richtig gesehen, Alicia. Deswegen musst du jetzt sehr aufpassen beim zweiten Teil, wo wir sprechen werden, wie man damit umgehen soll. Ich bin damit fertig. Gut, ich merke, dass hier gar keine Fragen in dem Sinne sind, sondern nur die eine Frage, wie werde ich damit umgehen? Und das kommt im zweiten Teil. Weil du hast. Du hast
ja.
Ja, dass man manchmal zum Beispiel, das ist ein sehr guter Punkt von Bhavishya. Ja, du hast recht, das kann man so sehen, dass manchmal Krishna die bedingten Umstände so arrangiert, dass man schnell zum Krishna-Bewusstsein kommt. Aber Srila Prabhupada hat ein Beispiel gegeben von seinem Grihastha-Ashram. Er war eigentlich nicht glücklich in seinem Grihastha-Ashram. Und wer von euch das Lilamrita liest, kann verstehen, warum. Seine Frau war eher den materiellen Dingen des Lebens zugeneigt. Und da kam es nicht zu einem Verständnis. Nicht. Und er, Srila Prabhupada natürlich nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass Srila Prabhupada dann auch den Sannyas-Ashram aufnimmt. Er sagt, dass sein Vater zu ihm gesagt hatte, das ist Krishnas Arrangierung, dass deine Frau nicht ganz deinen Vorstellung entspricht, so wärst du nicht so angehaftet. Stell dich das mal vor. Das ist also ein Beispiel dafür, wie ein Nicht-Klarkommen auf einer bedingten Ebene. Also das ging nicht parallel sozusagen. Doch von Krishna so arrangiert worden. Prabhupada sah das denn so auch. Er sagte, den, der Krishna liebt, den nimmt Krishna alles weg. Den macht er so ein bisschen mit einem Feuer unter dem Hosenboden an, zu deutsch gesagt, nicht? Oder unter dem Sari an. Und auf diese Weise sucht man dann eher Zuflucht bei Krishna. Das kann auch so sein. Das ist sehr, sehr gut, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich so ein bisschen im Sinn hatte, ist, wo unsere Persönlichkeit uns so zusetzt, dass wir, oh, ich nun wieder, musste das jetzt wieder sein, musste ich jetzt wieder so denken und handeln und wieder so auf einer Ebene. Und dass man dann so ein bisschen einfach Trauer empfindet. Warum ist das noch immer da? Warum begleitet mich mein Kami-Sein sozusagen, nicht dieser karmische Teil, so penetrant und so unhöflich auch, nicht? Das nimmt gar keine Rücksicht auf. So gut, lasst uns jetzt bitte weitergehen. Nun, ich möchte weiter vorlesen aus dieser sehr, sehr schönen Erläuterung. Diese Erläuterung habe ich schon öfters gelesen und erst in letzter Zeit ist sie mir richtig klar geworden. Also wer von euch von nachdenklicher Natur ist und gerne nochmal Dinge vertieft, 39 lesen wir die ganze Zeit. Wir lesen nur aus einer Erläuterung. Die materielle Verunreinigung ist so stark, dass manchmal sogar ein Yogi, der völlig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, ihrem Einfluss unterliegt. Nichts, also aufgrund der Bedingtheit kann es vorkommen, dass jemand sogar dem Einfluss unterliegt und zu Fall kommt. Und es kann sogar vorkommen, dass er ein abscheuliches Verhalten zeigt. Aber der Herr verzeiht ihn. Doch Krishna-Bewusstsein, sagt Prabhupada, ist so mächtig, dass solch ein gelegentliches Zufallkommen sogleich berichtigt wird. Deshalb ist der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes immer ein Erfolg. Versteht, manchmal ist es so, dass wir aufgrund unserer bedingten Natur einfach Dinge machen, die man eigentlich nur als Dummheit bezeichnen kann. Nicht? Und dann kommt es zu einer schlechten Situation in unserem Leben. Aber der Herr verzeiht uns, denn er weiß, dass die Devotees einen schweren Weg in dieser Welt haben. Es kommt vor, dass ein Devotee unglücklich wird in seinem Dasein aufgrund seiner bedingten Natur, dass er abweicht, sogar weil er seine Sinne nicht kontrollieren kann oder nicht nach seinem besten Wissen handeln kann. Doch der Herr weiß darum und verzeiht das einem Devotee. Der, es wird sogar gesagt in einem der Schriften, dass solches Zufallkommen oder solche Unebenheiten, die sollten so betrachtet werden wie die dunklen Flecken auf dem Mond, die aussehen wie eine Kaninchenspur. Auf dem Mond, so wird es richtig gesagt, wie eine Kaninchenspur. Nicht? Krishna ist sehr geduldig mit seinen Devotees, weil er weiß, das ist Materie und das meinen die nicht so. Es ist einfach, die materielle Energie ist so stark, dass ein gelegentliches Zufallkommen natürlich ist. Prabhupada sagt, durch die starke Macht, ich möchte euch Krishnas Gesinnung dazu sagen. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, nicht, und damit sind solche von der bedingten Natur gemeint, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden, damit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Das ist Krishnas Sicht. Während wir vielleicht gestört werden, entweder von eigenen Unvollkommenheiten, die da sind, oder von Unvollkommenheiten anderer Devotees, nicht, dass ein Devotee sich uns gegenüber in einer Weise verhält, wie es vielleicht sogar verletzend ist, nicht, dass es unbeabsichtigt macht. Obwohl wir damit Schwierigkeiten haben, hat Krishna keine Schwierigkeit damit. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir uns, er sagt, solcher muss, auch wenn er eine abscheuliche Handlung begeht, er muss als Heiliger angesehen werden. Nicht? Genau wie der Mond. Wendest du dich vom Mond ab, wenn du die dunklen Flecken siehst? Nein. Du sagst nicht zum Mond, nicht, sondern ja, so ist das nun mal mit dem Mond. Nicht? Der hat Licht, verbreitet unglaublich Licht, aber hat auch so ein paar Flecken. Habt ihr schon mal in den Mond geschaut? Seht ihr diese Flecken auch? Und ich glaube, keiner von uns, ich glaube, jeder von uns sagt jetzt, ja, beim nächsten Mal schaue ich mir das mal gründlich an. Nicht, man schaut da nämlich nicht, man nimmt das nicht so wahr im Mond. Es soll sogar aussehen wie ein Kaninchen, habe ich mal gehört. Da gibt es Flecken, die wie ein Kaninchen aussehen. Habt ihr bestimmt noch nicht gemerkt. Also ich auch jetzt nicht, also ich erzähle jetzt gerade darüber und mir ist es bewusst, weil wenn man an den Mond denkt, denkt man, toll, jetzt kommt Licht auf meinen dunklen Predigerwegen. Nicht, also ich meine damit dunklen Predigerwegen, man muss sich erklären, dass man, wenn man in der Dunkelheit fährt, nicht spät um 12 Uhr nachts, und dann kommt Licht auf, das ist irreführend, diese Formulierung gewesen. Kommt Licht in die Dunkelheit, dass man besser sieht und sich besser beim Fahren auf die Entfernung einstellen kann und so weiter. Es ist viel angenehmer, im Mondlicht zu fahren als in der Abwesenheit des Mondes. Nicht? So, das ist Krishnas, das ist das Beispiel, was uns hilft, Krishnas Sicht ein bisschen zu verstehen. Nicht? Genau wie man auf dem Mond nicht die dunklen Flecken sieht und gar nicht zur Kenntnis nimmt, so nimmt Krishna das nicht zur Kenntnis. Solange ein Devotee auf dem richtigen Weg sich befindet. Denn Krishna ist Bhava Grahi Janardana. Das heißt, er nimmt die Essenz einer Person an. Er sieht, was ist im Herzen dieser Person? Was will der wirklich? Nicht? Und nimmt seinen Devotees immer an und entschuldigt ihre gelegentlichen Missgeschicke und auch ihre Ungehobeltheiten und so weiter. Prabhupada weist uns jedoch eindeutig darauf hin, dass man nicht den Fall, andererseits sollte man jedoch nicht den falschen Schluss ziehen, dass ein Gottgeweihter im transzendentalen, hingebungsvollen Dienst alle möglichen abscheulichen Handlungen begehen darf, also dass er jetzt eine Freikarte hat. Ja, Sumpf nur los. Nicht? Dieser Vers bezieht sich nur auf ein Zuvallkommen aufgrund unglücklicher Umstände, herbeigeführt durch die starke Macht materieller Einflüsse. Hingebungsvoller Dienst ist mehr oder weniger, eine Kriegserklärung gegen die illusionierende Energie. Ist nicht so einfach zu sagen, War against Maya. Nicht? Solange man nicht stark genug ist, und das ist bei uns öfters der Fall, gegen die illusionierende Energie zu kämpfen, kann es vorkommen, dass man unbeabsichtigt zu Fall kommt. Wenn man aber stark genug ist, wird man nicht mehr solchen Rückschlägen unterworfen sein, wie zuvor bereits erklärt wurde. Also hier sind zwei Punkte, sind hier wichtig, finde ich. Einerseits sollte ein Devotee nicht den falschen Schluss ziehen, er kann jetzt alles tun, was er möchte. Oder so ist alles okay. Aber wenn er aufgrund dieses, sagen wir, in diesem Kampf um seine zwei Seiten nicht ganz erfolgreich ist, sollte er auch nicht zugleich total unglücklich sein. Krishna, solange der Devotee einfach aufrichtig bemüht ist, hingebungsvollen Dienst auszuüben, verzeiht ihm Krishna das und nimmt die Essenz seiner Tätigkeit an. Ist das nicht nice? Krishna schaut so. Und so sollten wir nicht so lernen, ein bisschen auch auf uns zu schauen. Unsere Gemeinschaft kann so anziehend sein, wenn wir uns diese Sicht miteinander zu eigen machen, dass wir uns unsere gegenseitigen Unvollkommenheiten ein wenig verzeihen. Weil wir wissen, ja, es ist die bedingte Natur, die voll ist mit Ballast, nicht nur aus einem Leben, sondern aus vorangegangenen Leben. Es wird richtig erklärt in den Schriften, dass wir diesen Ballast in Form von Sanskaras, Eindrücke, die unsere Psychologie bestimmen, mitnehmen aus vorangegangenen Leben. Jeder von euch hat viele Eindrücke in sich, die sein Wesen und sein bedingtes Wesen bestimmen, und diese Eindrücke kommen nicht aus diesem einen Leben. Manche von uns sind ganz große Persönlichkeiten. In welcher Hinsicht gesehen? Die haben unglaublich was mitgebracht in diesem Leben, was manchmal im Widerspruch steht zum spirituellen Leben. Ich möchte euch jetzt noch gerne diese Sicht von Krishna erklären. Hier wurde gesagt, dass er ein Devoti, der mit Entschlossenheit das richtige Ziel verfolgt, als Heiligen ansieht, selbst wenn es da mit der bedingten Natur manchmal hapert. Das wurde erklärt. Aber Krishna nimmt auch den hingebungsvollen Dienst von Menschen entgegen, die nicht mit Entschlossenheit, sogar unbeabsichtigt hingebungsvollen Dienst ausüben. Und ich möchte euch ein erstaunliches Beispiel geben von einem König, der absoluter Widerling war. Dieses Wort schon in die deutsche Sprache eingeführt worden. Ja, gut. Der war ein sehr abscheulicher König. Er hat immer so politische Manöver gemacht, um seinen eigenen Vorteil zu haben. Dieser König hat immer wieder, wie soll ich mich ausdrücken, gesündigt. Er hatte andere betrogen für Gelder und so weiter. Er war im ganzen Königreich überhaupt nicht beliebt, sondern ging der König heimlich zu seiner Freundin, das war eine Prostituierte. Und auch die Freundin hasste ihn, weil er wahrscheinlich in seinem geschlechtlichen Gebaren unmöglich war, nicht, und so weiter. Auch die Freundin hasste ihn. Aber sie spielte so die hingegebene Freundin, nicht? Immerhin war der König und der war grausam, wenn seine Wünsche nicht erfüllt wurden. Sie saßen so zusammen in einem Landsitz, den der König für diese Zwecke finanziert hatte, um ein lustvolles ein paar Stunden zu verbringen, und saßen so zusammen da und sprachen erstmal miteinander und so weiter und so fort. In dem Augenblick gab es ein kleines Geräusch an einem Champak-Baum. Champak, kennt ihr Champak-Bäume? Sind so Jasminblüten. Unglaublich. Gurgopal weiß das, weil wir manchmal, haben wir eigentlich Champak-Blumen, also Jasminblüten, auch geopfert zu unserem kleinen Altar. Auch diese Vrindavan-Jasminblüten. Das ist so berauschend. Gerade wenn so die Sonne untergegangen ist und es eine laue Atmosphäre gibt und dann geht dieser Jasmin-Duft los. Das ist richtig Sinnbefriedigung hoch 10. Diese Jasminblüten, diese Damen, die haben mein Herz gebändigt. Ist auch sehr beruhigend, sehr angenehmer Duft. Man wird so richtig entspannt und romantisch eingestellt. Nicht? Also so schön sind die, jetzt müsst ihr immer darauf achten. Und wenn man dann eine Girlande davon kriegt, dann fühlt man sich für 3 Wochen glücklich. Nicht? So gut duftet das. Ganz intensiv sind die. So, diese werden Krishna dargebracht. Die Champak-Blumen sind im Jasmin, gerade Krishna-Lila, sehr wichtig. Manchmal mit Krishna, Srimati Radharani, und tut Champak-Blumen in ihren Zapfen einflechten. Das kommt vor. Diese Champak-Blume ist Krishna sehr, sehr lieb. Nicht nur Menschen, sondern sehr, sehr lieb. Und das heißt, jemand, der diese Blume Lord Narayan darbringt, auch Narayan ist sie sehr lieb, der wird Lord Narayan sehr lieb. Weil die ist einfach, die ist was Besonderes. Ich weiß nicht, ob alle von euch schon Erfahrungen gemacht haben mit den Champak-Blumen. Die sind in Vrindavan noch mal wirklich mehrere Male intensiver als hier im Westen, wenn es sie hier überhaupt gibt. So. Nun, in diesem Augenblick, die sprachen so und waren also ganz sündig eingestellt. Nicht? Da ging es auch nicht mehr darum, die regulierenden Prinzipien einzuhalten. Und der König guckte so ein bisschen so, was war das für ein Geräusch da? Könige sind immer sehr beunruhigt. Chatrias, ne? Und sieht da, oh, eine Champak-Blume ist runtergefallen. Dann macht er so, streckte die Hand aus, mehr so bildhaft, mehr so im Scherz, und sagt, weil er ja auch Kultur hat, tut so die Champak-Blume nehmen, die imaginäre. Nicht? Und sagt, Om Namo Narayan. Meint es aber gar nicht so. Nicht? Wie manchmal merkt man, die Bodhis, die imitieren die Puja-Bari so unter sich, machen dann so All Glories to You, sagen sie manchmal, nicht? So, kennt ihr das? Und dann macht man so All Glories to You, Gurgopal. Und dann, man meint es nicht so und man nimmt nicht die, man nimmt gar nicht das Räucherstäbchen auf, sondern macht so ein imaginäres. Ne? Macht ihr das auch manchmal? Ist vielleicht nicht unbedingt so gut, das zu machen. Und so im Spott machte der das auch mit der Blume. Om Namo Narayan. Naja. In dem Augenblick hatte man einen riesen Krachen. Die Rebellen des Landes brachen ein in den Garten, nahmen einen, da ist er endlich, nahmen den Pfeil und schossen ihn ins Herz. Ein gezielter Blattschuss war das. Der saß und er starb röchelnd auf dem Sofa, auf dem er die Prinzipien mal wieder brechen wollte. So, in dem Augenblick kam von Yamaraj ein spezielles Schwadron. spezielle Truppe. Die haben da irgendwie so ein System, dass sie das wahrnehmen, wie die Feuerwehr, die kriegt mit, wo wenn ein Brand ausbricht, so haben die Yamadu das mitgekriegt, dass hier ein especially, ein ganz besonders sinnvoller Fall gerade gestorben war, nicht? Und die, juhu, die ging los, nahmen sich im Laufen die Seile noch mit, um die Seele rauszunehmen und die Speere, um den ordentlich zu traktieren, nicht? Und schossen zu diesem König, der da in seinem Herzensblut verblutete auf dem Sofa der Prostituierten, die Rebellen darauf hingewiesen hatte, hier ist er, hier könnt ihr ihn kriegen, nicht? Und wollten ihn jetzt abführen. Aber wie erstaunt waren sie, als sie vier leuchtende Persönlichkeiten sahen, die mit Schwertern dastanden und den bewachten. Wer seid ihr, sagten die Yamadutas. Wir sind die Vishnu-Dutas. Diese Seele geht zurück zu Narayan. Sie hat im Augenblick des Todes Om Namo Narayan gechantet. Den heiligen Namen. Und Krishna, oder in diesem Fall Narayan auch Krishna, hat hier nicht auf die bedingte Seite geguckt. Das war ein Sünder, ein Mörderer, ein Frauenvergifter. Ein alter Mannprügler. Er war also alles, was ihr euch vorstellen kann, auf einmal plus viel Macht und Einfluss. Solche Leute sind besonders gefährlich. Nicht? Aber er hatte gechantet und aufgrund dieses Chantens war er von Krishna entschuldigt worden. Was? Wie findet ihr das? Kamisli. Wie bitte? Das ist inspirierend.
Ich verstehe immer nicht, auch bei Ashram, wenn die Person gar nicht zu Krishna dienen wollte oder aus Versehen passiert.
Ja. Gut, ich habe darauf gewartet, auf diese Frage. Es ist so, Srila Prabhupada hat im Nektar der Hingabe erklärt, nachdem er viele solche Dinge beschrieben hat, wie das einmalige Klatschen im Kirtan, ein von allen sündhaften Reaktionen befreit. Da spricht er das, denn ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch schon denken, ich habe schon mehrere Male im Kirtan gechantet, aber ich fühle mich noch nicht erleichtert von allen sündhaften Reaktionen. Ich fühle mich zum Teil sogar noch gleich bedrückt von meiner bedingten Natur. Nicht? Kennt ihr die? Die Sache ist so, Prabhupada sagt, das ist nicht so, dass diese hingebungsvollen Vorgänge nicht die Kraft hätten, dass der heilige Name Narayans nicht die Kraft hat. Aber bei manchen ist es so, dass diese Wirkungen sofort eintreffen und bei anderen nicht oder erst viel später. Die Sache ist so, dass sich diese Wirkungen, wie zum Beispiel das, was wir eben beschrieben haben, Om Namo Narayanaya, dass sich diese Wirkungen, wie soll ich mich ausdrücken, manchmal, sagen wir mal, dass die sich ganz unter der Kontrolle Krishnas befinden. Nicht? Das ist ganz von Krishna abhängig, das mit dem heiligen Namen. Das ist ja sein heiliger Name. Er ist der Herr und Meister über diese Wirkungen. Und Krishna tut meistens darauf achten, dass ein Devotee eben Liebe für ihn entwickelt, durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Das ist der normale Weg. Wir sollen hier, oder wir, unsere Aufgabe hier ist es, Liebe zu Krishna zu entwickeln, durch die bestimmten Vorgänge des Sadhanas und so weiter und so fort. Nicht? Der normale Vorgang. Wir sind zum Beispiel nicht in einer Bewegung, sagen wir mal, wo uns wird nicht gesagt, unser Vorgang ist, du chantest Hare Krishna und jupp, fährst du aus deiner Haut zurück in die spirituelle Welt. Das ist das versprochene Ergebnis. Nein, nein, es geht darum, seine freiwillig sein durch die Aufnahme des hingebungsvollen Dienstes seine Liebe zu Krishna zu entwickeln. So, jetzt ist noch eine Frage offen. Was machen wir mit unserer bedingten Natur? Die Sache ist, wir sollen uns situieren, sodass wir ungestört hingebungsvollen Dienst ausführen. Was bedeutet, sich richtig zu situieren im Leben? Man ist glücklich und die Tätigkeiten, die man ausführt, die fallen einem leicht. Das sind die beiden Definitionen von Krishna, von Srila Prabhupada. Es ging darum, wie können die, ein Devotee fragte Prabhupada, wie können die Devotees ihr Vana finden? Nicht, für uns bedeutet das mit dem Vana unsere Tätigkeit, die unseren im Service, nicht, was wir für Service für Krishna tun. Es ist, ein Devotee fühlt sich glücklich dabei und er kann es leicht ausüben. So können wir uns im hingebungsvollen Dienst situieren. Es ist so eine offensichtliche Definition, ist es nicht so? Wie klingt das bei euch? Gut, nicht? Natürlich, natürlich, das ist das Wort. Ist so eine natürliche Definition. So müssen wir unser Leben führen. Wir müssen sehen, was sind wir für Menschen? Wie können wir uns, fühlen wir uns glücklich? Manche von uns fühlen sich glücklich im Brahmachari-Ashram oder im Brahmacharini-Ashram. Andere in anderen Ashrams, vielleicht mehr als Sannyasis. Oder das ist jetzt sehr wahr, mehr als Grihastas oder so. Das macht nichts, das kommt überhaupt nicht darauf an, diese Ashrams. Frage Grihetako, Vanetako, sagt Bhaktivinoda Thakur, ob du Haushälter bist oder im Wald als Vanaprastha oder im Sarte lebt. Du sollst in jedem Fall einfach Sadahari Boledako, den heiligen Namen chanten. Also diese wesensgemäßen Tätigkeiten ausüben. Lasst uns etwas finden für uns, wo wir möglichst viele wesensgemäße Tätigkeiten ausüben, wo wir möglichst gut Krishna dienen können. Wenn unser Ashram uns davon abhält und in die Quere kommt, ist das nicht gut. Wenn er uns assistiert und eine gewisse Sicherheit gibt im Leben, dann ist es gut, den Ashram zu haben. Es kommt in diesem Leben darauf an, wesensgemäße Tätigkeiten auszuführen, so viel wie möglich. Nicht? Wir feiern morgen eine Wohnungseinweihung. Ja, ich glaube, alle Devotees des Kölner Tempels sind auch herzlich eingeladen. Jayadev hat eine sehr nice Wohnung. Ich weiß noch nicht, ob sie nehme ich an, eine Wohnung, und wir werden da ein kleines Fest feiern, um sie einfach. Und wir sprachen vorher drüber, da war es sehr klar, wo Jayadev und Bhakti Beate wünschten, doch das zum Abschluss zu bringen, die Renovierungsarbeiten, dass man endlich beginnen kann mit den wesensgemäßen Tätigkeiten. Nicht? Kennt ihr das, wenn man auch so einen Tempel baut? Ach, ist das endlich fertig, dass ich Gestreiche und Holzgelege und so weiter. Weil man spürt, das sind nur Vorbereitungen für das Eigentliche. Für die Kamis sind manchmal, die machen das sehr gerne. Nicht? Die, und dann auch das und hier und jenes. Und die bauen ein ganzes Leben an ihren Häusern rum. Ich kenne solche von einer Nachbarschaft, wo ich früher gewohnt habe. Aber die Bodhi sagt, bloß schnell fertig damit werden, dass man zum Eigentlichen kommt, zu den wesensgemäßen Tätigkeiten im hingebungsvollen Dienst. Mit Wohnungseinweihung für die Devotee ist auch immer sei, oh ja, toll. Endlich sind wir fertig mit der Malerei und der Renovierungsarbeit und so weiter. Das ist ein Gefühl der Erleichterung. So müssen wir auch in unserem Leben unsere Wohnung ein bisschen aufräumen. Unsere bedingte Natur. Das ist ein bisschen streichen, zack, 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 zack. Dass es funktionsfähig ist, funktionsgemäß. Wir sollten auf funktionelle Werte achten bei dem Auskleiden unserer bedingten Natur. Schnell, zügig, dass wir gut zum Eigentlichen kommen können. Manchmal ist das nicht möglich, weil wir so schwierige Charaktere sind und auch bleiben. Also das ist manchmal schwierig, das kann man nie, manchmal können die Renovierungsarbeiten, die werden abgeschlossen im Augenblick des Todes, wenn man den Körper aufgibt und einfach weitergeht, die sind dann voll und ganz abgeschlossen, nicht? Und zurück zu Krishna gehen und diesen Teil da. Aber dann sollte man einfach versuchen, so gut wie möglich hingebungsvollen Dienst auszuüben. Und dadurch, dass man den Körper und einfach, und es ist zu hoffen, passiert, das ist auch Babishyas Frage der Antwort, ist zu hoffen, wenn ein Devotee einfach, sagen wir mal, sein Körper und sein Geist in Krishnas Dienst stellt, auch den bedingten Körper und den bedingten Geist, wird er spiritualisiert. Nicht? Wir hatten das gemerkt, wir hatten uns auch mit Devotees unterhalten, wir haben Satsvarup Maharaj gesehen auf der Radadeh-Sprache jetzt, ja. Reist so schnell, also was gestern ist, schon Jahre zurück in der Wahrnehmung. Muss ich aber immer konzentriert im Jetzt bleiben und in der näheren Zukunft, für die man Arrangierung noch machen muss. So, wir hatten, also der lebt sehr, sehr, der teilt sich seine Zeit unglaublich ein. Steht schon um 12 Uhr manchmal auf und schreibt dann für Krishna. Sein Service ist, er sieht sich hauptsächlich als Schreiber für Krishna. Er bringt Bücher heraus, und mit denen er die Devotees inspiriert. Sehr, sehr nice Bücher, wie ich persönlich finde. Und so, und lebt sehr, sehr exakt, sehr, sehr genau. Wenn man ihn sieht, sieht man so ein wirkt so transparent, so spiritualisiert einfach. Oder habt ihr es nicht schon mal gemerkt, wenn man Devotees sieht, die wirklich nice Vaishnavas sind, wo man weiß, die sind nice, die im Herzen sind sie frei von Neid und haben einfach Krishna eingeladen. Wenn die so kommen, die brauchen gar nichts zu sagen, man fühlt sich so wie der Schweizer sagt, so aufgestellt, ich fühle mich so aufgestellt, nicht zu sagen, so, dass man, ja, wie so ein Klappstuhl vielleicht, der aufgestellt ist und gut dasteht. Ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Wort kommen, Schweizer, aber finde ich ein interessantes Wort. Man fühlt sich so aufgestellt, nicht so, oder so enthusiastisch. Nicht, weil die sind schon mehr spiritualisiert als wir. Und dann sind wir sehr begeistert, oh ja. Jetzt geht mein Leben erst richtig los. Und so weiter und so fort. Also wesensgemäße Tätigkeiten ausüben, so viel wie möglich, ohne dass dabei die bedingte Natur uns in die Quere kommt und uns schwere Hindernisse in den Weg reinläuft. Und dadurch wird das gereinigt, spiritualisiert. Es gilt, es sind diese wesensgemäßen Tätigkeiten, und ein Beispiel wird gegeben in Bezug auf die Devotees. Der Ganges ist manchmal von Schmutz bedrückt, da treiben zum Kadaver zum Teil den Ganges herunter. Kann man alles sehen. Nicht? Und trotzdem wird der Ganges immer als ein von gelehrten Menschen als ein Ort der Reinigung angesehen. Man geht in den Ganges herein und badet darin. So ist auch ein Devotee, macht äußerlich, noch wegen dieser bedingten Natur, der wir sprechen, Unvollkommenheiten aufweisen. Nicht? Aber wenn der ernsthaft ist in seinem spirituellen Leben, ist er für uns in jedem Fall verehrenswürdig. Und wir sollten nicht aufgrund dieser Äußerlichkeiten vergehen machen. Nicht? Es wird gesagt, genauso wie man im Ganges, da sagt man nicht, ach, das ist so schmuddelig und so unmöglich, eine Kloake, die Kloake Indiens, das würde sehr schlecht sein, das zu sagen. Zu denken, er nimmt sein Bad. Ich weiß einmal, da, ich hatte einen Forscher vom Max-Planck-Institut mit Damen getroffen. Und wir hatten uns irgendwie gut austauschen können. Viel geprägt, ich war natürlich sehr stark materialistisch geprägt. Und wir gingen einmal dann so beim Predigen. So. Ich habe gesagt, du, ich gehe gerade nach Vrindavan rein, komm doch mit, dann kann ich dich ein bisschen schockieren. Und er sagte, ja, das ist bitte nicht zu stark. Nein, nur ein bisschen. Dann war da die Yamuna. Ich sagte sowas in Herzensfreude, Yamuna Mahi Kite. Sag mir nicht, du willst jetzt baden da drin. Nur, ich denke seit einmal, ja, nichts anderes als ein Bad in der Yamuna. Es kommt regelmäßig wieder. Mach das bloß nicht. Hast du da die Kloake gesehen? Ganz Vrindavan entwässert sich in Vrindavan. Nein, Yamuna ist transzendental. In ihm hat der höchste Herr gebadet und sie ist total spirituell. Aber was treibt denn da gerade vorbei, bitteschön, sagt er. Ich machte so. In der Freude strahlte ein Gangsha getan, meine Gebete gemacht, erstmal die Sinne gereinigt, Yamuna weiß auch, dann war ich wie eine Schildkröte in der Yamuna vertieft. Und am nächsten Tag hatte er Durchfall und mir ging es blenden. Ich habe gesagt, vielleicht hättest du auch in der Yamuna baden sollen, wie ich. Wir hatten schon sehr philosophisch miteinander gesprochen. Das war mir so die humorvolle Episode unserer Begegnung. Carsten Wolf hieß der, kann ich mich sogar noch erinnern. Dr. Carsten Wolf.
Ja, gestern Vorlesung von Ramakrishna gehört, wo er darüber geredet hatte, erzählt hat, wie so in der Anfangszeit 68, 69, wo man noch nach Europa kam, das ganze Bischofssystem verbreitet. Er meinte, am Anfang hat man sehr viele Risiken eigentlich auf sich genommen und dadurch wurde das Bischofssystem katalysiert und das ging einfach ganz schnell voran. Und irgendwie jetzt langsam, wie du auch sagst, das braucht, da man müsste sich genau so, wie man halt so ist, etablieren oder beziehungsweise die Natur einrichten. Da denkt man häufig, ja gut, das heißt mehr so ruhige Kurve schieben, aber jetzt kann Risiken eingehen. Aber wie zum Beispiel für Tamkrishna Maharaj, er meinte auch, er war so der Manager-Typ, war gerade einen Tag drin und hat den zweiten Tag die Lecture gegeben, nach zwei Wochen war er der Präsident. Und das geht so, je nach der Natur der Person, heißt es nicht unbedingt, dass die Natur heißt, ohne Risiken zu gehen. Selbst im materiellen Management sagt man ja auch, dieses Jogeli-Fenster oder so, wie erweitert man sozusagen sein Bewusstsein und Wissen von anderen und man selbst und ungewohnte Situationen, sagt man, man muss Risiken eingehen. Und das geht meistens.
Weil man muss einfach einen Service haben, für den man sich einfach ganz und gar einsetzen kann. Und innerhalb dieses Services geht man dann auch über die Grenzen hinweg. Krishna holt einen da ab, wo man über seine eigene Grenze geht. Das ist so meine Theorie, die ich anwende in meinem Leben. Nicht? Du kannst da eigentlich nicht mehr mit deiner bedingten Natur fliegen, wenn du über deine Grenze gehst. Da kommt dir Krishna zur Hilfe und gibt das, was einem Devotee mangelt. Nicht so ist es möglich, dass zum Beispiel ungebildete Devotees Vorträge vor Akademikern halten und von denen völlig können das nicht verstehen. Das hört man sehr oft, also beim Predigen, dass Devotees, dass Leute sagen, dass sie sehr beeindruckt sind. Wo haben Sie denn gelernt? Oh, ich bin mit 13 Jahren von der Schule geflogen. Welche Universität haben Sie denn gelernt? Wo die denken, ach, wenn du wüsste. Und er sagte mit großer Dankbarkeit, weiß ich wieder vor Ort. Nicht, oder? Weiter. Ja. Nein, dass man die bedingte Natur einrichtet, heißt nicht, dass man ein bequemes Leben führt. Nicht? Das heißt mehr, dass man zum Beispiel darauf achtet, wie du selber, du hast geheiratet, weil du gemerkt hast, dieser Ashram ist vorteilhafter für dein spirituelles Leben. Nicht? Das heißt jetzt aber nicht, das tut ja kein Grihastha Devotee, der ernsthaft ist, dass sich so ein Grihastha, denn ja, jetzt machen wir nur Familie hier, nicht, und arbeiten, sondern gerade da muss man sehr darauf achten in diesen Ashram, dass das mit dem Service weitergeht und dass man da ordentlich rein auch über Grenzen geht, auf Opfer, auf keinem Ashram sollte Wohltätigkeit, es gibt drei Dinge, die niemals aufgegeben werden sollten. Opfer auf sich zu nehmen, Wohltätigkeit zu erweisen, und Tapa und Entsagungen. Nicht Entsagungen aus sich zu führen. Dann bist du richtig situiert zu sein und Opfer auf sich zu nehmen, Entsagungen auf sich zu nehmen und wohltätig zu sein, sind nicht zwei Widersprüche. Nicht? Überhaupt nicht widersprüchlich. Zum Beispiel hier im Grihastha Ashram ist Wohltätigkeit, dass wir versuchen, anderen Krishna-Bewusstsein weiterzubringen, dass wir da die richtige Charity, ist das englische Deutsch, also wie Spenden, Charity, nicht Wohltätigkeit, das ist anderen Krishna-Bewusstsein weiterzugeben oder auch Spenden zur Verbreitung des Krishna-Bewusstseins zu geben. Opfer heißt Sacrifice, das ist sehr oft, also hier in dem ursprünglichen Sanskrit-Begriff ist es mehr so Puja, dass man sich im Puja beschäftigt, diesem Teil, nicht, dass man da etwas macht, vielleicht, wenn man Brahman eingeweiht ist, lernt, wie man priesterliche Tätigkeiten auch ausübt. Nicht? Und eben dann Wohltätigkeit, Opfer und nochmal Entsagung, nicht? Tapasya. Grihastha Leben heißt das, die vier regulierenden Prinzipien einzuhalten, das ist ja klar, das brauche ich, sage es nur der Vollständigkeit halber. Und diese Entsagung heißt, dass man ja seine eigenen vielleicht Wünsche, die manchmal stärker werden können im Grihastha Ashram, weil man die Möglichkeit hätte, sie zu erfüllen, man hat ja mehr Unabhängigkeit als der Brahmachari, dass man die doch zurückstellt und seinem Dienst an die erste Stelle steht. Gerade wo wir beim Grihastha Ashram sind, es gibt drei Grundregeln, die das Grihastha Ashram, in den Grihastha Ashram erfolgreich machen. Die meisten von uns, also viele leben ja im Grihastha Ashram, deswegen will ich das noch geschwind sagen. Und diese Regeln sind von Bhurijan Prabhu, der sie aus Prabhupads Lehren genommen haben. Das erste ist, ja, man muss den Ashram sehen als eine heilige Einrichtung, wo man Service ausübt für Guru und Krishna. Das ist das Erste. Dafür ist das da. Service für Guru und Krishna. Dann als Nächstes muss man es lernen, das Krishna-Bewusstsein des anderen zu respektieren. Man muss das achten. Man muss sich darauf fixieren und sagen, oh, hier ist ein Devotee. Und den anderen nicht sehen, als sagen wir mal, als ein Konglomerat von Bedingtheiten, die ihn umgeben. Ist ja klar, aber dass das da ist. Aber man sollte sehen, dass man den Devotee sieht. Das Dritte ist, wenn man die Wahl trifft, Kinder zu haben, sollte man das als eine Verpflichtung sehen. Sehr, sehr schwer ist im Kali Yoga. Mit größeren Schwierigkeiten ist das verbunden. Das ist nur so nebenbei so als Ashram-Information. Weil du im Gehirn Ashram bist und so. Aber nein, du, Gurgopal, dann, also das ist, finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil das manchmal ein Missverständnis sein könnte, dass man denkt, oh, jetzt muss ich mich mal um meine bedingte Natur kümmern. Und dann jahrelang einfach das machen, das ist eine Tendenz, die da ist von Menschen, die im spirituellen Leben vielleicht nicht so erfüllt geworden sind, wie sie es gewünscht haben. Nicht? Und dann rennen sie noch womöglich zu den Psychologen, die alle möglichen Theorien in sie hineintun, die auf den ersten Blick sehr angenehm, also sagen wir mal, sehr richtig erscheinen, aber die so viel von der Mathe und Paradigma mit sich bringen, dass es dann auf die lange Sicht zum Schaden kommt. Das heißt einfach, dass man sich nochmal versucht zu situieren und von da dann loslegt, dass die Kugeln schießen.
Würdest du, weil eigentlich haben wir auf der einen Seite auch dieselbe Wesensstruktur, das heißt, richtig zu situiert zu sein bedeutet, Sadhana Bhakti ausführen zu können.
Mhm, ja.
Als Grundlage. Auf der einen Seite.
Ja.
Ist es denn
das Eigentliche zu tun, das ist Sadhana und Devotional Service und so weiter.
Und jetzt von der Wesensstruktur, weil oftmals hört man das, das ist das erste, hört man das Argument, Hauptsache, ich kann predigen, selbst wenn ich in meinem persönlichen Umfeld, was teilweise auch den Sadhana Bhakti mit einschließt,
ja,
nicht ganz so strikt bin. Ja. Also welcher Wert steht jetzt höher? Das wird manchmal vermischt und da bin ich mir auch noch nicht so ganz klar. Das Predigen oder das individuelle Krishna-Bewusstsein? Was ist jetzt an alle? Oder wie würdest du das tun?
Man kann die Sachen nicht voneinander trennen, das gehört zusammen. Erst jemand, der Krishna bewusst ist, kann auch richtig Krishna Bewusstsein weiterbringen. Du wirst nicht für lange Zeit predigen können, wenn dein Sadhana am Hapern ist, wenn es da hapert auf irgendeine Weise. Das ist ganz wichtig. Beim Predigen zählt letztendlich, was du in deinem Herzen hast. Das geht in das Herz des anderen. Das ist nicht eine Frage von du kannst nicht bluffen beim Predigen. Ja, Alicia? Persönliches Dilemma.
Ja. Wieso muss ich verstehen?
Man kann Krishna immer dienen. Ob man es jetzt. Da gibt es viele Erklärungen für. Ich weiß es nicht. Ich denke, um deine Frage zufriedenstellend zu beantworten, müsste man genau wissen, was der Umstand ist.
Das ist kurz, die hat krank gegangen und jetzt ist ihr Passwort verloren. Jetzt hat sie nicht, kann sie nicht mehr weitermachen.
Versuchen. Ja. Ja. Besorg dir schnell einen neuen Passwort, würde ich sagen. Das ist ganz einfach. Da braucht man nicht so unglaublich. Du warst zu ausgespaced und jetzt. Ja, wie auch immer, hol dir einen schnellen neuen Passport. Vielleicht mit der Bahn nach Kroatien und dann wieder zurück, ich weiß nicht. Also, ach, unsere Devotees sind so sympathisch. Du brauchst einen Passport. Soll man da groß jetzt philosophieren, da will ich jetzt nicht. Hier. Nee, du kannst damit Asanga mal drüber sprechen und wie man dann ein neues Passwort kriegt. Das ist Ja. Ja, das ist dann die letzte Frage. Wie ist dein Name, bitte nochmal? Jelena. Jelena, ja. Weiter he give us always the intelligence to overcome our difficulty. Is it like this?
Because after some time this condition state just disappears and we are going to serious like before, but we need to learn some lectures.
Wieso die, also Jelenas Frage ist so ein bisschen wie so dieses Auf und Ab. Manchmal fühlen wir uns unerklärlich einfach etwas mehr in Maya oder gestört und so weiter. Ich glaube, es hängt nicht so sehr mit Intelligenz zusammen und dass Krishna Intelligenz mal gibt und nicht gibt, sondern einfach mit der Stufe des hingebungsvollen Dienstes, auf der man ist. Es gibt grundsätzlich zwei Stufen, der unstetige hingebungsvolle Dienst und der stetige hingebungsvolle Dienst. So, richtig stetig im hingebungsvollen Dienst ist man erst dann, wenn die Anarthas, diese ungewünschten Verunreinigungen im Herzen, geläutert sind. Und das braucht einfach seine Zeit. Es ist sicherlich sehr schön, dass du ungeduldig dieser Zeit entgegensiehst und dir das gerne wünscht, aber da muss man halt chanten und Service machen für eine Zeit und das dauert ein bisschen. Und dann wird man stetig sein und dann, das merkt man richtig am devotional Leben. Das kann dir jeder ältere Devotee sagen. Am Anfang war man so, jum, 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 und dann werden die Wellen irgendwie länger. Und dann werden sie noch länger. Und dann kommt man zu einer Stufe, wo im Geist sicherlich Störungen sind. Man ist da auch gestört. Aber man kann es tolerieren. Das ist schon wahnsinnig angenehm. Wenn du einfach nicht mehr so unter der Kontrolle des Geistes bist, sondern merkst, ja, ich bin jetzt zwar wahnsinnig schlecht drauf, aber zum Glück ist das nur mein Geist. Das ist eine sehr große Erleichterung. Und dann schließlich wirst du merken, wie du stetig wirst, wie du großen Wohlgeschmack entwickelst, wo dann schon die ersten Symptome der Ekstase auftreten. Wow! Und wo man dann Liebe zu Krishna erfährt. Prima. Ja. Es kommt alles noch. Gut. Da danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit und für eure noch sehr interessiertes Zuhören heute Morgen. Und wir freuen uns schon auf ein sehr schönes Sonntagsfest hier in unserem Kölner Tempel. Alles Gute für euer Krishna-Bewusstsein. Shri Prabhupada Ki Jai.